7 Tage Deutschland. Willkommen zur neuesten Ausgabe unseres AfD-Wochenend-Podcasts. Ich bin Detlef Friehe im AfD-Hauptstadtstudio in Berlin. Feste, Veranstaltungen drinnen und draußen, Wahlkampfstände. Jeder der Wahlkämpfer der AfD hat in diesen letzten Wochen vor der Wahl kaum eine freie Minute. Die AfD ist immer bei den Bürgern, erklärt unermüdlich unsere politischen Ziele und zeigt auf, wie eine Stimme für die AfD unser Land wieder zur Normalität zurückführen könnte. Aber diese Vielzahl von Veranstaltungen, die ist nur zu schaffen, weil wir mit der jungen Alternative eine wirklich hochmotivierte Unterstützung im Wahlkampf haben.
Dass sich dieses Land ins Positive verändert und dass wir in eine bessere Zukunft gehen können.
Lukas Vogt aus Wolfenbüttel, einer von vielen JA-Mitgliedern in ganz Deutschland. Sie bauen Bühnen auf, betreuen Wahlkampfstände, verteilen Flugblätter und hängen Plakate auf. Wer sind diese jungen Leute, die sich zusammen mit uns so für Deutschland einsetzen und nahezu schon Tag und Nacht im Einsatz sind? Wir stellen Ihnen einige heute vor, hier in 7 Tage Deutschland.
Es gibt viele Jugendliche, die machen gar nichts. Dann gibt es Jugendliche, die machen irgendwas völlig klimatechnologisches. Und dann gibt es Jugendliche, die kümmern sich um Deutschland, die kümmern sich um ihre Zukunft und die machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Und das ist natürlich die Jugendorganisation der Alternative für Deutschland, nämlich die JA, die junge Alternative. Und ich habe eine Frau getroffen, viele Brandenburger werden sie kennen von den Veranstaltungen. Das ist die Anna Leisten. Sie ist unter anderem auch immer die Moderatorin. Anna, willst du mal Moderatorin werden?
Eigentlich nicht, nein. War nicht mein Ziel, aber bei der Veranstaltung macht es auf jeden Fall Spaß und wir ziehen von Wochenende zu Wochenende durch Brandenburg und wir sind einfach eine gute Gemeinschaft geworden und da macht es Spaß, auch unsere Leute anzukündigen und ich habe einfach Freude daran. Wir wollen dieses Land verändern als junge Menschen. Wir setzen uns dafür ein, dass wir wieder ein normales Deutschland haben. Das ist unser Slogan hier zur Bundestagswahl. Deutschland aber normal. Dafür treten wir an. Wir jungen Menschen kämpfen Tag für Tag dafür, dass wir wieder in einem normalen Deutschland groß werden können. Wir sehen es gerade an unseren Schulen. Ich selber bin in der Berufsschule in Potsdam. Der Lockdown, der Heimunterricht, das war die reinste Katastrophe. Wirklich, die Leute wurden alleine gelassen, die Schüler, die Studenten saßen teilweise zu Hause vor ihren Laptops, mussten sich alles neu beibringen. Also man hat hier eigentlich eine ganze Generation vergessen. Ja? Man hat die Grundschüler vergessen, man hat die Azubis vergessen. Also alles, was Jugend, was Kindheit heute ist, im Jahr 2021 hat man eigentlich auf der Strecke gelassen in den letzten Monaten aufgrund dieser Corona-Hysterie. Völlig übertriebene Maßnahmen und es kann es einfach nicht sein. Das ist auch ein weiterer Grund, warum ich mich so tagtäglich hier engagiere.
Du als 21-Jährige, wie haben es denn deine Eltern aufgenommen, deine Familie, die bei der Jungen Alternative und bei der AfD aktiv bist?
Ich glaube, meine Eltern sind die größten Unterstützer, die ich habe. Also meine Eltern stehen immer zu mir. Meine Eltern haben mich von Anfang an in dem, was ich tue, unterstützt. Sind beide auch AfD-Mitglieder, sind kommunalpolitisch tätig, sind beide in einer Stadtverordnetenversammlung, kämpfen seit vielen Jahren gegen Windräder in Wäldern, haben 2010 eine Bürgerinitiative gegründet, da war ich 10 Jahre alt und waren ihr ganzes Leben schon politisch und mein Papa ist dann 2014 auch in die AfD eingetreten und seitdem ist eigentlich Familie Leisten in der AfD aktiv und es führt auch keinen Weg mehr zurück.
Anna Leisten, 21 Jahre aus Potsdam. Sie kommt aus einem urpatriotischen Haushalt. Vielen Dank auf Ihr Erfolg im Wahlkampf. Von der Anna machen wir jetzt einen großen Sprung aus Potsdam in Richtung Niedersachsen. Wir gehen nach Wolfenbüttel zum Lukas Vogt. Er ist 23 Jahre alt in der AfD und natürlich auch in der Jungen Alternative. Lukas, wie kommt es denn da an in deiner Region, wo du bist?
Ja, tatsächlich würde ich da sehr schockieren. Ich bin ja weit, weit da im Westen und bei uns im Westen ist das ziemlich komisch. Komischer als hier in Brandenburg. Aber die Leute nehmen es alle sehr neutral auf. Ich habe keine Probleme mit meiner Familie, ich habe keine Probleme in meinem Freundeskreis. Und die Leute stehen weiterhin zu mir, vielleicht nicht zu der Partei, aber persönliche Probleme habe ich dadurch nicht erfahren.
Total. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, was machst du beruflich?
Ich bin selbstständiger Bauunternehmer und gelernter Tischler.
Selbstständiger Bauunternehmer?
Genau.
In den jungen Jahren, wie geht das?
Naja, man muss den Sprung wagen und entweder schafft man es oder man schafft es nicht.
Wie wird das von deinen Kunden angenommen? Wie reagieren die darauf, wenn die so mitbekommen?
Bisher kam der Fall noch nicht. Ich hatte jetzt einen Kunden, der erfahren hat, dass ich in der Partei bin. Und es war kein Problem für diesen. Er hat mich darauf angesprochen, wie ich dazu komme, hat das auch sehr neutral gesehen. Und bisher war es nie ein Problem.
Als junger Unternehmer, was ist dein größter Wunsch an Deutschland nach der Bundestagswahl? Was wäre da so für dich jetzt das momentan Wichtigste?
Dass sich der Mittelstand erhebt, dass sich dieses Land ins Positive verändert und dass wir in eine bessere Zukunft gehen können.
Wie hast du Corona überlebt wirtschaftlich? Gab es da bei dir Einbrüche? Wahrscheinlich nicht,
wa? Nein, ich habe mich letztes Jahr im September selbstständig gemacht. Und während Corona eben volle Pulle am Laufen war. Und es war kein Problem. Handwerklich hatten wir da überhaupt keine Repressalien.
Also das ist ja schon richtig mutig. Mitten ja. Die Corona hat am 2. November ist die Corona-Terror wieder losgegangen.
Genau, ja.
Und da hast du dich dann noch selbstständig gemacht.
Ja, genau. Es war ein Spiel mit dem Feuer. Aber noch brennt das Feuer. Also ich kann mich nicht beschweren.
Lukas, dann wünsche ich dir toi toi toi, dass das klappt, dass Sie damit durchkommen. Und vor allen Dingen toi 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 für Sie als Unternehmer.
Ja, vielen lieben Dank. Schönen Abend noch.
Und gute Heimreise.
Danke.
Lukas Vogt aus Wolfenbüttel. Und damit gehe ich jetzt weiter runter in Deutschland. Und zwar in Richtung Sachsen. Das ist die Kim Hoffmann, 22 Jahre alt. Und Kim Hoffmann ist Studentin der Anglistik. Aber du bist doch Patriotin. Wie kann man denn da Anglistik studieren?
Also auch wenn man Patriotin ist, muss man ja anerkennen, dass Englisch eine Sprache ist, die wir überall brauchen. Und auch wir erkennen natürlich die Kultur der anderen Länder an. Und deswegen ist Englisch genauso wichtig, wie es auch Deutsch ist. Und deswegen habe ich mich damals für das Studium entschieden, weil es uns ja auch als Sprache verbindet.
Dann hast du noch eine Besonderheit. Du arbeitest bei der Presse. Du bist bei einer örtlichen Zeitung. Du bist Journalistin, ja, wenn man so will.
Genau, also ich arbeite als studentische Mitarbeiterin im Online-Bereich und wir sind eben für eine regionale Zeitung tätig und übernehmen da viele Nachrichten und ja, ist eigentlich ganz schön und spannend.
Wie wirst du denn da aufgenommen von deinen Kollegen?
Also von meinen Kollegen merke ich schon, dass da das nicht allen so gefällt, was ich politisch mache, aber es muss trotzdem funktionieren, die Arbeit muss im Mittelpunkt stehen und das klappt bei uns, denke ich, auch ganz gut. Und ich bin auch ein Mensch, der niemandem seine Meinung aufzwingt, das heißt, ich bin ehrlich, ich verstecke nicht, wofür ich stehe, aber ich habe kein Problem mit anderen Meinungen und der Austausch und die Diskussion ist auch in der Redaktion wichtig, denn genau das wollen wir ja eigentlich. Vielfalt an den Nachrichten, ne? Eine Toleranz auch an allen möglichen Nachrichten und kein Ausschluss, keine Diskriminierung und genau das ist eigentlich das, was wir auch in der Redaktion schaffen.
Neutraler Journalismus. Geht doch. Hut ab. Auch das schafft die junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD. Unser Reporter Tobias Weber hat sich mit den jungen Leuten unterhalten, die bei einer AfD-Demonstration im brandenburgischen Eberswalde tatkräftig mit angepackt haben. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Diesen Samstag ist der Tag der deutschen Sprache. Darüber reden wir jetzt in 7 Tage Deutschland mit dem Sprachschützer und Mitglied im Verein Deutsche Sprache, Stefan Brandner, der noch ganz nebenbei stellvertretender Bundessprecher der AfD und Thüringer Spitzenkandidat zur Bundestagswahl ist. Herzlich willkommen und guten Tag, Herr Brandner.
Herr Frehe, hallo. Ich grüße Sie heute mal aus Erfurt von der wunderschönen Gera.
Wunderbar. Wie geht es denn, Herr Brandner, und damit steigen wir gleich in unser Thema ein, wie geht es denn unserer deutschen Sprache an Ihrem Tag im Jahr 2021?
Also wenn Sie so fragen, wie geht's uns denn, das ist so eine klassische Arztfrage, da würde ich sagen, die Sprache kränkelt. Sie kränkelt, sie lebt noch, aber sie kränkelt und wenn das so weitergeht, ja, ist auch das Lebensende fast erreicht.
Wir erleben ja mehr und mehr, wie sich die Sprachverhunzung der Altparteien in unser tägliches Leben geradezu hineinschleicht. Wir haben da ein Gender-Sternchen, da taucht mal ein Doppelpunkt auf. Selbst in offiziellen Dokumenten und sogar in Gesetzen und Verordnungen taucht dieser Irrsinn inzwischen auf. Kann man sich denn, Herr Brandner, dagegen überhaupt nicht wehren?
Ja, die Frage stellt sich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin ja einfach ein Verein Deutsche Sprache und der hatte sich ja ursprünglich Ende der 90er Jahre gegründet, als so eine Flut von Anglizismen über die deutsche Sprache hinwegrollte und ja auch selbst ja in die deutsche Sprache installiert wurde von den angeblich kreativen Köpfen der Werbewirtschaft, denen keine deutschen Ausdrücke mehr einfielen und die haben dann die Anglizismen genommen. Und das ging also, das hat uns sehr gestört. Aber das war ein Prozess, der sich wirklich über viele, viele Jahre durchgezogen hat und inzwischen vom Gefühl her fast abgeebbt ist. Also zumindest kein Wachstum mehr zu verspüren. Aber was jetzt passiert, mit diesen künstlichen Stotterpausen, Sternchen, Bindestrichen oben, unten, großen Binnen-Is und solche Geschichten, das ist eine Entwicklung, die ist viel, viel schneller als diese Anglizismenverseuchung ursprünglich, weil das aufgegriffen wird von allen ja, links, rot, grün, bunt, weiß ich nicht, Medien und Gruppieren und Grüppchen, die das richtig forcieren. Also es ist eine Katastrophe, was da zurzeit passiert.
Die Befürworter, die argumentieren ja, dass nun auch der Duden diese Sprachpanscherei übernommen hat und sie damit ja mehr oder weniger höchstinstanzlich abgesegnet hätte. Zieht das Argument oder ist das Quatsch?
Also das ist kein Argument, aber das ist, beschreibt die Wirklichkeit sehr gut. Ich glaube, Konrad Duden würde heutzutage nicht mehr im Traum daran denken, seinen Namen für dieses Machwerk herzugeben. Walter Krämer übrigens, der immer schon Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache, hat den Duden mal als die Hure der deutschen Sprache bezeichnet. Und damit hat er eigentlich den Punkt auf den Kopf getroffen. Der Duden übernimmt in Windeseile unsinnigste Wörter und Formulierungen und damit wird es dann quasi amtlich. Also ich weiß nicht, was die Duden-Redaktion da reitet. Ich vermute mal, die Duden-Redaktion ist ähnlich bunt und vielfältig aufgestellt, wie leider auch viele andere Redaktionsstuben hier im Lande.
Nun kann man das ja nicht einfach laufen lassen, diesen Prozess. Sie wehren sich dagegen, viele andere, unsere gesamte Partei wehrt sich dagegen. Wie genau macht das die AfD? Wie setzt sich unsere Partei zum Schutz unserer Sprache ein?
Ja, das Schöne ist ja, dass das kein AfD-Thema ist, sondern es geht ja wirklich quer durch die Gesellschaft. Und nach Meinungsumfragen ist es ja auch die Mehrheitsmeinung der Befragten, dass dieses Gendergequatsche völliger Unfug ist. Ne? Das ist wunderschön, dass die AfD also nicht da den Alleinvertretungsanspruch sowieso hat und auch nicht alleine steht. Vor allem, sage ich mal, mehr so üblicherweise links verortete ja, Persönlichkeiten aus ja, von Kulturschaffenden und sowas, die wehren sich ja dagegen, weil ich ja kein Theaterstück mehr aufführen kann, ohne rumzugendern oder ich werde so zumindest schräg angeguckt und sowas ist natürlich schön. Was wir als AfD machen, wir machen es in den Parlamenten, wir versuchen in den Parlamenten und auch in den Kommunalparlamenten dann die Finger in die Wunde zu legen. Ich hatte ja gesagt, ich war jetzt vor einigen Tagen in Bechtensee, das ist so eine Gemeinde südlich von Berlin. Und die haben es tatsächlich mit einem breiten bürgerlichen Bündnis, unter anderem auch mit der AfD, hinbekommen, der Stadtverwaltung aufzudrücken, nichts mehr mit Gendern. Finde ich super. Natürlich springt dann die Kommunalaufsicht in die Luft und sagt, das ist alles unzulässig, das darf man alles gar nicht so vorschreiben, aber nur so geht's. Und wir als AfD im Deutschen Bundestag hatten auch vor einigen Wochen zwei Anträge, einen, das gesagt wird, Bundestagsdrucksachen ohne Gendern. Der zweite war, die Bundesregierung aufzufordern, dass nicht gegendert wird in offiziellen Dokumenten. Aber leider, Sie ahnen es schon, im Bundestag gab es dafür keine breite und auch keine bürgerliche Mehrheit.
Wie kann denn jeder Bürger, der unsere Sprache, der unsere Kultur schätzt und erhalten will, zum Sprachschützer werden? Was kann man ganz konkret im Alltag, jeden Tag tun, um diesen Irrsinn irgendwie einzudämmen?
Einfach mal vernünftig reden und sich nicht anstecken lassen von diesem künstlichen Rumgestotter. Ich sagte immer, früher konnte man normal reden und wenn man dann gestottert hat, so wie BürgerInnen, IslamistInnen, TalibanInnen, wobei die letzten sich jetzt noch nicht so durchgesetzt haben, das war eigentlich ein Grund, das Stottern war ein Grund, zum Logopäden zu gehen, ne? Heute ist es eigentlich, soll das dann Weltoffenheit und Buntheit ausdrücken. Das ist also völlig absurd. Also jeder Einzelne kann, ohne jetzt großartig irgendwo anzuecken, einfach vernünftig sprechen, so wie der Schnabel gewachsen ist und nicht so, wie es die rot-grüne, bunte Mischpoke uns vorgeben will.
Was meinen Sie, hat das Sinn, wenn man jetzt eine Stadtverwaltung hat, wenn man einen Landkreis hat, der anfängt zu gendern, hat das Sinn, dort Briefe hinzuschreiben? Ähnliches eventuell auch bei Unternehmen, die anfangen, einen in E-Mails anzugendern. Wird das zum Erfolg führen oder werden die das einfach ignorieren? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, schön ist ja immer, wenn die Unternehmen nicht nur gendern, sondern sofort auch noch duzen, ne? Das nimmt ja auch so überhand. Also da kann ich auf jeden Fall nur zu raten. Oder wenn jemand was von mir will, sage ich auf gegenderten Mist, antworte ich nicht. Bums. Er will ja im Zweifel möglicherweise was von mir. Das kann man machen. Und wenn die Unternehmen dann mitbekommen, das ist nicht nur einer oder zwei oder fünf, sondern sind vielleicht Hunderte oder Tausende, die sich da beschweren, dann wird ein Umdenkungsprozess einsetzen. Denn Unternehmen sind ja, sage ich mal, alles andere als prinzipienfest. Die laufen natürlich dahin, wo Geld zu verdienen ist. Und das ist natürlich immer mit vielen Menschen ist viel Geld zu verdienen. Also so kann man schon Druck ausüben.
Samstag ist der Tag der deutschen Sprache. Stefan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der AfD und Thüringer Spitzenkandidat zur Bundestagswahl, ruft auf zum Schutz unserer deutschen Sprache, die nicht linksgrünen Ideologen für ihre wilden Experimente unter dem Deckmäntelchen vermeintlicher Geschlechtergerechtigkeit geopfert werden darf. Vielen Dank, Herr Brandner, und weiterhin viel Erfolg.
Herr Frier, ich danke Ihnen und wenn ich einmal ein Lob aussprechen darf, so gut und so prononciert, wie Sie sprechen, kriege ich das selten mit. Also von Ihnen kann man, auch ich natürlich, noch sehr viel lernen. Machen Sie weiter so mit Ihrem Podcast. Vielen Dank.
Machen Sie weiter so mit Ihrer Politik. Wir grüßen sehr und wünschen noch einen erfolgreichen Wahlkampf, Herr Brandner. Bis demnächst.
Ja, danke. Tschüss.
7 Tage Deutschland hier. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Jeder von uns, der schon mal draußen an einem Wahlkampfstand war, kennt die oft sehr ähnlichen Gespräche. Wir wählen euch, das ist ganz klar, sagt der Bürger, doch offen zur AfD bekennen können wir uns nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Der Junge ist noch in der Ausbildung, die Frau arbeitet bei der Gemeinde, die Firma braucht öffentliche Aufträge und so weiter. Es ist die Hetze der Altparteien gegen die AfD und ihr Personal, die den Menschen Angst macht. Nachvollziehbar, denn die eigene Existenz will fürs politische Engagement keiner gefährden. Doch es geht auch ganz anders. Ein ganz besonders nachahmenswertes Beispiel liefert aktuell die südbrandenburgische Stadt Spremberg. Da wird am 26.09. nicht nur der nächste Bundestag gewählt, sondern gleich auch ein neuer Bürgermeister. Einer der Kandidaten ist der AfD-Landtagsabgeordnete Michael Hanko, den ich jetzt herzlich bei 7 Tage Deutschland begrüßen kann. Schönen guten Tag, Herr Hanko.
Hallo, Herr Frier.
Das ist ja fast ein kleines Novum. Dutzende Unternehmer, vom Hotel bis zum Fliesenleger, bekennen sich zur AfD und zum Bürgermeisterkandidaten Michael Hanko. Und das in einer riesengroßen Zeitungsanzeige. Eine ganze Seite Unterstützung aus der örtlichen Wirtschaft für Sie. Das ist toll. Beschreiben Sie uns doch mal die Lage bei Ihnen in Spremberg. Da gibt es vermutlich eine Menge Unmut auch bei Bürgern und der Wirtschaft.
Also Spremberg ist eine normale mittlere Stadt mit ca. 22.000 Einwohnern. Und wie überall gibt es natürlich viele unzufriedene Bürger, die mit der aktuellen politischen Lage eher nicht so glücklich sind. Vor allem die Gewerbetreibenden und der Mittelstand haben ihre Probleme mit der Verwaltung und den alltäglichen Gängeleien durch Corona. Ein Großteil der Unterstützer sind natürlich Gewerbetreibenden aus dem Baubereich, die ich durch meine jahrelange Unternehmertätigkeit kenne und die mich eben auch kennen. Aber auch Unternehmen, die ich bei einigen Sachen, Streitigkeiten oder sowas mit der Verwaltung geholfen habe, sind unter den Unterstützern.
Wie kam es denn zu so einer breiten Unterstützung aus der Wirtschaft? Sie haben es ja eben schon ein bisschen angesprochen. Mussten Sie da von sich aus viel überzeugen oder kamen Unternehmer und Handwerker tatsächlich auch auf Sie zu und haben gesagt, wir finden das gut, was Sie mit der AfD machen und für Spremberg tun wollen, wir unterstützen. Wie war das?
Ja, ich bin ja nur schon 13 Jahre kommunalpolitisch tätig. Bis 2018 war ich natürlich parteilos und bin erst seit 2018 für die AfD in der Kommunalpolitik. Und während der gesamten Zeit habe ich mich immer für den Bürger eingesetzt. Der, also für den kleinen Bürger, der keine Lobby hat, der nicht im Netzwerk der etablierten Parteien ist. Und das hat natürlich auch viel Anerkennung gebracht, wenn man sich traut, den Finger in die Wunde zu legen. Also überzeugen musste ich niemand. Ich kann ja mal kurz erläutern, wie das zustande kam. Ich bekam einen Anruf von einem Unternehmensberater, der sagte, Mensch Michael, was hast du da losgetreten? Dann habe ich gefragt, hey, was? Na, einige Unternehmer wollen eine Kampagne starten. Dann habe ich ihn erstmal gefragt, na, gegen mich? Nein, sagt er, für mich. Das hat mich natürlich sehr gefreut und die Unternehmer haben dann auch gesagt, ja, wir würden eine halbe Seite des Wochenkuriers dafür nutzen wollen. Dann haben die so einen Aufruf gestartet. Mittlerweile waren das dann doch ein paar mehr, wo die dann gesagt haben, Mensch, jetzt machen wir eine ganze Seite. Also das war schon toll, dass die Unternehmer da offen sich zu meiner Person bekennen.
Wie fühlt man sich denn mit so vielen Befürwortern der eigenen Politikideen? Macht das beim Straßenwahlkampf gleich die Schultern so ein paar Zentimeter breiter?
Ja, ich glaube, das ist ja nur Bürgermeisterwahlkampf. Und da geht es wirklich mehr um die kommunalen Belange, weniger um die große Politik bei den Parteien. Und bei der Kommunal- oder Landtagswahl hat man ja auch schon gesehen, dass ich sehr viel Zuspruch von den Wählern bekommen habe. Wie gesagt, ich habe ja hier mit 36% eigentlich das beste Ergebnis eines, sage ich mal, Einzelkandidaten eingefahren. Und das stärkt natürlich ungemein, wenn man eben aus seinem Umfeld nur Positives hört zur geleisteten Arbeit, wenn man dort Anerkennung findet. Nicht, das spornt natürlich auch unheimlich an im Kampf gegen Windmühlen.
Wie und von wem, damit wir uns das so ein bisschen vorstellen können, wird denn Spremberg aktuell regiert und was würde sich mit Bürgermeister Hanko da sofort ändern bei Ihnen?
Naja, die derzeitige Amtsinhaberin, die wurde ja vor 8 Jahren von SPD und Linke unterstützt und hat unseren langjährigen Bürgermeister von der CDU abgelöst. Im derzeitigen Wahlkampf wird sie allerdings von der CDU und den Linken unterstützt, aber in den Parteien leider, oder was heißt leider bloß gut, auch nicht von allen. 8 Jahre Stillstand in Spremberg sind eigentlich für die Unternehmer genug. Es wurde im Prinzip nicht viel erreicht. Die Bürgermeisterin war zwar bei jeder Laberrunde der Lausitzregion und Wirtschaftsregion Lausitz und überall dabei, aber so richtig Zählbares hat sie in den letzten 8 Jahren nicht geleistet. Mit den Änderungen, da bin ich natürlich etwas zurückhaltend. Jeder weiß, ein Bürgermeister allein kann das System nicht umkrempeln. Ich werde auf alle Fälle dafür kämpfen, dass die Verwaltung lösungsorientierter und bürgerfreundlicher wird, weil das ist wirklich ein großes Hindernis, was die Gewerbetreibenden und Unternehmer hier in Spremberg bemängeln. Ich werde natürlich versuchen, die derzeitigen Luftschlösser, die die Bürgermeisterin aufgebaut hat, in die richtigen Bahnen zu lenken. Ein Punkt natürlich, den ich sofort machen werde, ich werde dafür sorgen, dass die Beflaggungsrichtlinie an öffentlichen Gebäuden eingehalten wird und die Regenbogenfahne dort keinen Platz mehr hat vom Rathaus.
Sie sind ja, Herr Hanko, mit dieser breiten Unterstützung eher die Ausnahme in Deutschland. Oft trauen sich, ich habe das schon gesagt, Unternehmer, Selbstständige nicht, den lokalen AfD-Kandidaten so offen zu unterstützen. Was raten Sie denn den vielen Kandidaten im Land? Was raten Sie dem Handwerker, dem Gastwirt, dem Ladeninhaber im Umgang mit uns, mit der AfD?
Naja, es gibt auch in meinem Umfeld Unternehmer, die sich eben nicht offen zu einer Unterstützung bekennen können. Sei es drum, dass sie für soziale Vereine die Autos liefern oder eben für die Verwaltung tätig sind. Wichtig ist, den Unternehmer zu zeigen, dass es in erster Linie um die Stadt und um das Land geht. Zu meiner Zeit als Unternehmer liefen ja auch Kampagnen gegen mich durch mein politisches Engagement. Also es sollten mir auch keine Aufträge gegeben werden, aber wie gesagt, das Gegenteil wurde erreicht. Die Leute halten in so einer Kleinstadt halt zusammen. Wer einen kennt, der kennt einen. Die wissen, wie man persönlich ist. Wir tun uns da schon sehr unterstützen. Und wenn man wirklich mitkriegt, dass der eine oder andere irgendwelche sozialen oder wirtschaftlichen Repressalien ausgesetzt ist, dann unterstützt man natürlich, indem man seine Aufträge, die man ja hier in der Region hat, hauptsächlich an diese Firmen vergibt, an die Handwerker. Man geht dort essen, sag ich mal, in der Gaststätte, wo der AfD-Stammtisch gemacht wird. Nicht? Also man hilft sich dort schon so ein bisschen untereinander. Persönlicher Kontakt ist natürlich da auch sehr wichtig, damit die Leute eben wissen, dass man nicht der Nazi ist, wie er in den Medien immer dargestellt wird, sondern eben der normale Bürger, der Probleme anspricht, versucht zu lösen, weil er es eben erkannt hat, dass hier vieles nicht so richtig läuft.
Wie viele Gegenkandidaten haben Sie, Herr Hanko, und wie schätzen Sie Ihre Chancen selber ein?
Na, ich habe die amtierende Bürgermeisterin ist ein Gegenkandidat. Die SPD hat einen eigenen Kandidaten aufgestellt und eben, wie gesagt, ich trete an als Bürgermeisterkandidat. Ja, meine Chancen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich sehe das so und ich würde da sogar eine Wette abschließen, dass ich die erste Wahl gewinne. Es wäre natürlich schön, wenn ich sie mit 51% gewinnen würde. Dann wäre die Sache durch. Sollte ich eben unter 50% gewinnen, dann wird es eine Stichwahl geben. Und ich denke mal, da wird die Sozialistische Einheitspartei zusammenhalten. Und dann wird es natürlich noch mal etwas schwieriger.
Dann muss es noch mal einen ordentlichen Wahlkampf geben. 2 Wochen Zeit wäre dann bis zur Stichwahl, richtig?
Ja.
Dann muss da nochmal richtig nachgelegt werden. Aber erstmal Michael Hanko, sehr zuversichtlicher AfD-Bürgermeisterkandidat im südbrandenburgischen Spremberg. Mit viel Rückenwind aus der örtlichen Wirtschaft ist er auf dem Weg, am 26.09. den Sessel des Bürgermeisters für die AfD zu erobern. Und wenn es im ersten Wahlgang nicht klappt, dann 2 Wochen später. Herr Hanko, besten Dank und viel Erfolg.
Ich danke Ihnen, Herr Frier. Und einer muss ja mal anfangen.
Gleich geht es hier in 7 Tage Deutschland nach Mecklenburg-Vorpommern. Da sind wir heute mit unserer Wahlserie. Was die Menschen da bewegt und mit welchen Themen die AfD zur Bundestagswahl punkten wird, das hören Sie nach unseren Nachrichten aus den Ländern jetzt mit AfD-Kompakt, Ihrer Nachrichtenquelle bei Telegram, Facebook und auf afdkompakt.de. Thüringen. Wanderwitz missbraucht erneut Amt, um Ostdeutsche zu diffamieren. Zum Ende der Sommerferien fordert der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz von der CDU, mehr Einschränkungen für Ungeimpfte. Besonders im Osten sei aufgrund der vergleichsweise hohen Zahl an Ungeimpften und Personen, die Schutzmaßnahmen verweigerten, mit stark steigenden Fallzahlen zu rechnen. Dazu der Vorsitzende der Thüringer AfD-Fraktion, Björn Höcke.
Mit seiner jüngsten Attacke setzt Merkels Ostbeauftragter seine Chronologie haltloser Unterstellungen und infamer Äußerungen gegenüber Ostdeutschen fort. Es gab im Zusammenhang mit Corona niemals eine epidemische Lage nationaler Tragweite. Selbige zu erklären war eine politische Entscheidung ohne wirkliche Tatsachengrundlage, wie selbst Frau Merkel indirekt zugab. Auch die drohende Überlastung des Gesundheitssystems, mit dem von ihr die Bundesnotbremse begründet wurde, war eine Lüge. Wenn Herr Wanderwitz jetzt wieder Panik schürt und indirekt sogar ungeimpften Kindern und Jugendlichen mit strengen Maßnahmen droht, dann zeigt das für mich sadistische Züge. Der Mann hat vom Osten einfach keine Ahnung. Ja, hier leben freiheitsliebende Menschen, die von Bevormundung ein für alle Mal die Nase gestrichen voll haben und die selbstbestimmte Entscheidung über ihr Leben sowie ihre Gesundheit treffen. Und das ist gut so.
Baden-Württemberg. Böhmermann vereint Größenwahn und Arroganz. ZDF-Moderator Böhmermann hat öffentlich ein Bildschirmverbot für Andersdenkende gefordert. Der medienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, Dr. Rainer Podeswa, hat dies als Indiz für die umfassende Totalisierung der Gesellschaft verurteilt. Podeswa sagte gegenüber 7 Tage Deutschland:
Der Studienabbrecher und selbsternannte Kritiker hat in seiner Argumentation die Virologen Kekule und Streeck mit dem Attribut menschenfeindlich verbunden. Zugleich fragt er sich, warum man Menschen eine Bühne biete, so wörtlich, die eine Meinung vertreten, die man nur deswegen veröffentlicht, weil man sagt, man muss auch die andere Seite sehen. In dieser Aussage vereinen sich aktivistischer Größenwahn und moralische Arroganz. Trunken vom Glauben an die eigene Überlegenheit und dem Besitz der Wahrheit diskriminiert er alles und jeden, dessen Position auch nur um 5 Grad von seinem Standpunkt abweicht. Damit entpuppt er sich als Gegner von Vielfalt, fachlichem Diskurs, freiem Denken, freier Meinungsäußerung und den Prinzipien einer freien Wissenschaft. Angesichts dieser wahnhaften Idee von Meinungsselektion frage ich mich, ob Böhmermann mit Blick auf seine uferlose Anmaßung bei milden Kritikern wie Streeck für Wissenschaftler wie Bakhti oder Wodak Folter mit anschließender Internierung fordern würde, wenn er sich in der entsprechenden Machtposition befände. Da hätte selbst Stalin Angst bekommen.
Podeswa nannte Böhmermann ein Leuchtfeuer der totalen Intoleranz, dem wir auch noch das schöne Leben finanzierten. Perfekter könne man die widerlichen Umtriebe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht sichtbar machen. Wenn das die Zukunft der Meinungsfreiheit in diesen Sendern sein solle, sehe er nicht nur für die Demokratie schwarz. So Dr. Rainer Podeswa. Hessen, Regierung lädt bei 2G Verantwortung auf Gastronomie ab. In Hessen wird es Gastronomen, Friseuren und anderen künftig freigestellt sein, die 2G-Regel einzuführen. Das will das Corona-Kabinett voraussichtlich in der kommenden Woche beschließen, so Ministerpräsident Volker Bouffier. Volker Richter, der stellvertretende Vorsitzende der hessischen AfD-Fraktion, sagte uns dazu:
Menschen, die nachweislich gesund sind, dürfen nicht ausgegrenzt werden. Mit dieser Ankündigung wird die Schikanierung von Ungeimpften auf die Spitze getrieben. Es ist erwiesen, dass Geimpfte ebenfalls ansteckend sein und sich anstecken können. Das heißt, sie können auch Ungeimpfte anstecken. Nun wird aber aus der einen Gruppe eine Gefahr gemacht und aus der anderen die Gemeinschaft der Rechtschaffenden. Mit welchem Recht darf die eine potenziell ansteckende Gruppe besser behandelt werden als die andere potenziell ansteckende? Hier werden Bürgerrechte willkürlich gewährt und entzogen. Die Ankündigung von 2G ist nicht mehr nur Ausgrenzung und Diskriminierung, sondern faktischer Impfzwang. Wie kann es sein, dass in anderen Ländern alle Maßnahmen abgeschaffen werden oder ein Teil der Maßnahmen und in Hessen das Maßnahmenkorsett immer enger wird? Die hessische Regierung wird übergriffiger und sie macht sich auch einen schlanken Fuß, indem sie es den Gastronomen überlässt, 2G einzuführen oder eben nicht. Damit entlädt sich der Konflikt zwischen Geimpften und Ungeimpften nicht etwa an der Regierung, die ihn durch ihre kopflose Corona-Politik erst geschaffen hat, sondern an den Gastronomen. Vielleicht darf man sagen, dass das, was hier in Hessen stattfindet, der Beginn einer Impfapartheitspolitik ist. Man muss es deutlich ansprechen, damit die Bürger darauf kommen, dass wir solch eine Politik als Alternative für Deutschland niemals mittragen werden, sondern dagegen immer opponieren.
Hamburg, Bombendrohung gegen 2G-Lokal. Die Bar Laundrette im Stadtteil Ottensen ist Opfer einer Bombendrohung geworden. Sie wird nach dem 2G-Prinzip betrieben. Dazu erklärt der verfassungspolitische Sprecher der Hamburger AfD-Bürgerschaftsfraktion, Christoph Waltschak:
Wir verurteilen jegliche Gewaltdrohungen im politischen Diskurs, egal ob sie sich gegen 2G, 3G oder frei zugängliche Einrichtungen richten. Doch es wird überdeutlich, dass der Senat mit der Einführung des 2G-Modells Hass und Zwietracht zwischen Geimpften und Ungeimpften weiter anfacht. Gerade vor dem Hintergrund, dass mittlerweile jedem Bürger ein Impfangebot gemacht wurde, ist diese Politik der Spaltung völlig inakzeptabel. Ich rufe die Gegner des 2G-Modells, zu denen ich mich auch zähle, dazu auf, ihre Kritik friedlich auf die Straßen zu tragen und an der Wahlurne zu artikulieren. Gleichzeitig appelliere ich an die Gastronomen und vielen anderen Unternehmern unserer Stadt, das 2G-Modell nicht in Anspruch zu nehmen, wenn es nur irgendwie möglich ist. Wir alle tragen trotz der rücksichtslosen Politik des Senats eine moralische Verantwortung, Ungeimpfte nicht wie Menschen zweiter Klasse zu behandeln.
Schleswig-Holstein, Migrantengewalt schafft Angsträume. Meldungen von Clankriminalität und Gewalttaten von Migranten, begangen mit Macheten und Messern, häufen sich auch in Schleswig-Holstein und schaffen Angsträume. Nach einer Zeitungsumfrage fühlen sich besonders Frauen, beispielsweise am Elmshorner Bahnhof, nicht mehr sicher. Klaus Schaffer, innen- und rechtspolitischer Sprecher der AfD im schleswig-holsteinischen Landtag, meint:
Blutige, mit Messern und Macheten ausgetragene Auseinandersetzungen nehmen in Schleswig-Holstein stetig zu, insbesondere in Elmshorn und Pinneberg. Am 14. August wurde ein 36-jähriger Mann am Bahnhof in Elmshorn von einem 19-Jährigen getötet. Elmshorn und Pinneberg werden immer wieder zu Schauplätzen derartiger Gewalttaten und nicht selten weisen die Beteiligten einen Migrationshintergrund auf, wie bereits die Berichte an den Stichworten Männer, Streit und Messer erkennen lassen. Eine repräsentative Umfrage der SAZ ergab, dass der Elmshorner Bahnhof von den Bürgern bereits als Angstraum erlebt wird. Insbesondere Frauen würden diesen Bereich meiden, weil dort türkische und arabische Männergruppen den Bereich dominieren. Der Elmshorner Bahnhof wird so zur No-Go-Area. Und etwa 86% der Befragten wünschen sich eine Polizeiwache der Bundespolizei im Elmshorner Bahnhof. Diese Umfrage bestätigt uns als AfD in unserer Forderung, in Kriminalitätsschwerpunkten die Präsenz der Polizei drastisch zu erhöhen. Wichtiger ist jedoch, dass endlich der Kuschelkurs der Justiz mit gewalttätigen Migranten beendet wird. Gewalttaten müssen konsequent zu Verurteilung und Bestrafungen führen. Und ausländische Straftäter sind ausnahmslos abzuschieben.
Mecklenburg-Vorpommern, letztes Rohr von Nord Stream 2 verschweißt. In dieser Woche wurde das letzte Rohr der Erdgaspipeline Nord Stream 2 verschweißt. Ab Oktober will Russland mit der Energielieferung beginnen. Dazu sagte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Schweriner Landtag, Nikolaus Kramer: Es sei ein wichtiger Tag für Deutschland und für Mecklenburg-Vorpommern. Nord Stream 2 unterstütze schon bald die Energieversorgung. Wäre es nach den zukunftsfeindlichen Grünen gegangen, wäre das Megaprojekt aus ideologischen Gründen und Russlandfeindlichkeit gescheitert. Umso erfreulicher sei es, dass trotz der Hetze der Grünen und trotz Sanktionen und Druck aus den USA die Erdgaspipeline fertiggestellt werden konnte. Und soweit die Nachrichten aus den Landesverbänden und Landtagsfraktionen der AfD für diese Woche. Wenn Sie weitere Informationen wollen, können Sie jeden Tag bei uns vorbeischauen. Neue Meldungen gibt es immer auf afdkompakt.de und bei AfD-Kompakt im Netz, auf Facebook und bei Telegram. Mit unserer Wahlserie zur Bundestagswahl sind wir heute in Mecklenburg-Vorpommern und schauen uns die Spitze der Landesliste an. Auf Platz 2, gleich nach Spitzenkandidat Live-Erik Holm, mit dem wir gleich reden, finden wir da Enrico Komning. Er ist bereits Abgeordneter des Deutschen Bundestages und meine Kollegin Alexandra Kloss von AfD-TV hat ihn gefragt, ob es ihm nicht schwer fiele, die traumhafte Landschaft am Meer sehr häufig gegen Berlin und den Bundestag tauschen zu müssen.
Also ich bin ja gebürtiger Stralsunder. Ich komme ja also sozusagen direkt von der Küste und war auch immer stolz, Vorpommer zu sein. Jetzt bin ich Mecklenburger in der wunderschönen mecklenburgischen Seenplatte. Und ja, es ist schon immer schwierig, wenn ich von zu Hause Ade sagen muss und nach Berlin fahren muss. Die Landschaft, die Leute auch vor Ort, das sind schon tolle Menschen. In Berlin ist das ein kleines Stück anders.
Nun sind Sie parlamentarischer Geschäftsführer derzeit noch in der Bundestagsfraktion. Viele können sich darunter, glaube ich, nichts vorstellen. Was macht man da?
Als parlamentarischer Geschäftsführer führt man die parlamentarischen Geschäfte. Ich habe das gerade meiner Besuchergruppe mal dargestellt, was ich dort als parlamentarischer Geschäftsführer mache. Ich bin ja erst zur Mitte der Legislatur zum parlamentarischen Geschäftsführer bestimmt worden. Und wir haben in der Fraktion 4 parlamentarische Geschäftsführer, die jeweils unterschiedliche Aufgabenbereiche haben. Ich selber bin zuständig für die innere Verwaltung, also für den inneren Dienst sozusagen. Ich bin Sicherheitsbeauftragter unserer Fraktion und ich kümmere mich um das Prozessmanagement. Das heißt, unter meiner Ägide wird sozusagen geschaut, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Wir dokumentieren Prozesse, wir modifizieren Prozesse und wir wollen irgendwann mal dahin kommen, dass wirklich alle Prozesse digitalisiert sind. Das ist noch ein ganzes Stück Arbeit.
Sie kommen aus einer ländlichen Region und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema für die AfD, oder?
Ja, die ländlichen Räume, wie es im Politischen heißt, ist ja so ein Stück weit mein Steckenpferd. Ich komme tatsächlich vom Dorf, wenn man das so sagen kann, auch wenn ich jetzt in der drittgrößten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns in Neubrandenburg wohne. Aber ich bin in der Nähe von Pasewalk aufgewachsen. Ich habe quasi meine Kindheit und meine Jugend auf dem Dorf verlebt, habe dann in Greifswald studiert, mit meiner Familie damals schon und bin dann nach Neubrandenburg gegangen. Ich glaube, dass die ländlichen Räume in der Politik einfach viel zu wenig Beachtung finden. Es wird immer ein großes Trara gemacht, dass man die ländlichen Räume fördern müsse. Es werden Kommissionen einberufen. Es wird einiges an Geld in die Hand genommen. Aber wenn man sich dann wirklich vor Ort umguckt, was kommt da an, dann passiert da quasi nicht allzu viel jedenfalls, jedenfalls nicht so viel, dass es den Leuten vor Ort wirklich hilft. Wir müssen die ländlichen Regionen stärken. Die Leute wollen immer mehr in die Städte ziehen. Wir müssen die ländlichen Regionen wieder attraktiver machen. Und dazu gehört, dass wir die ländlichen Regionen fördern, mit Geld fördern, dass wir die Wirtschaft fördern, dass wir auch fördern, dass sich das ländliche Leben auch für denjenigen, der dorthin zieht, lohnt. Denn letztlich lebt man im ländlichen Raum quasi mitten in der Natur. Dazu gehört natürlich auch und insbesondere die Digitalisierung. Denn wenn alles digitalisiert ist, dann kann man letztlich auch dort arbeiten, wo man wohnt.
Sie haben also wirklich einen Plan für die Leute auf dem Land, sage ich mal. Wie bringen Sie diesen Plan an die Leute vor Ort?
Naja, nun sind wir ja Opposition im Bundestag und als Opposition sollte man nicht nur meckern und kritisch sein und mit erhobenem Zeigefinger auf die Regierung schauen, sondern man muss tatsächlich einen Plan in der Tasche haben. Und ja, der Plan ist da. Also ich bin ja tätig im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und dort eben auch für Strukturpolitik verantwortlich. Ich bin im Unterausschuss ERP, hört sich kompliziert an. Da geht es also um regionale Wirtschaftsförderung. Und das ist das eigentliche Kernproblem. Man muss in den ländlichen Räumen zunächst die Voraussetzungen schaffen, dass die Leute dahin wollen. Und nicht erst, wenn Leute da sind, sozusagen sie dann unterstützen. Man muss sie dahin ziehen. Es muss Standortvorteile für ländliche Räume geben. Und das heißt natürlich, dass die Infrastruktur ausgebaut werden muss. Das fängt beim öffentlichen Personennahverkehr an, über die Straßen, über die Schienen, die im ländlichen Raum ja immer mehr abgebaut werden. Natürlich die digitalen Netze müssen stimmen. Wir brauchen einen Breitbandausbau, aber auch Mobilfunk im ländlichen Raum. Und wenn wir das alles haben, dann funktioniert das. Und wenn man den Wirtschaftsunternehmen Standortvorteile gibt, durch Steuererleichterungen zum Beispiel, ich glaube, ich war auch einer der Ersten, der in dieser Legislatur das Wort Sonderwirtschaftszonen in den Mund genommen haben. Da haben uns die Altparteien noch ausgelacht und gesagt, das geht alles steuerlich überhaupt gar nicht. Inzwischen ist es Programm der Regierung, dass Sonderwirtschaftszonen errichtet werden sollen, gerade in den ehemaligen Braunkohlegebieten. Das sind Ideen, die wir haben und die wir gerne umsetzen wollen.
AfD wirkt also?
AfD wirkt auf jeden Fall. Also ich bin auch so ein Stück weit stolz, dass das Thema Sonderwirtschaftszonen, was durch uns initiiert wurde, jetzt auch tatsächlich, vielleicht auch nicht in allen ländlichen Regionen, sondern jetzt erstmal in den Braunkohlegebieten, die ja sozusagen nach und nach aufgegeben werden sollen, dass es dort zumindest mal Anklang findet.
Nun habe ich mich natürlich ein bisschen über Sie umgehört. Oh. Und da ist mir in der Fraktion zu Ohren gekommen, dass Sie ganz besonders für eine Sache berüchtigt sind. Oh. Nämlich für ganz besonders schöne und kreative Geburtstagsgeschenke für alle Abgeordneten. Ah, ja. Ja. Wie kommt es denn dazu?
Naja, also solche Geburtstage werden ja oftmals vergessen. Ich selber vergesse auch sehr viele Geburtstage. Aber ich habe es mir schon zur Aufgabe gemacht, jedem in der Fraktion auch tatsächlich persönlich zu gratulieren. Persönlich heißt natürlich zuallererst per Handschlag. Aber wenn das nicht möglich ist, wir haben ja auch oftmals Wahlkreiswochen, wo Personen Geburtstag haben, dann eben ja durch einen Geburtstagsgruß. Und ich habe einen ganz besonderen Geburtstagsgruß ausgedacht. Das ist also sozusagen meine Lieblingsspirituose. Also ich bin ja kein Kostverächter. Und da gibt es also tatsächlich einen sehr, sehr schönen Himbeerbrand aus Österreich, der noch im Eichenfass sozusagen nachgereift ist. Üblicherweise sind Obstbrände ja weiß. Der ist goldig sozusagen. Und wenn man den ausgetrunken hat, hat man morgens einen Kater. Und deswegen liegt für morgens dann eben auch ein kleines Gläschen mit einer einzigen Spreewaldgurke dabei. Die habe ich im letzten Jahr gefunden im Spreewald, als ich mit meinem Bundestagsbüro dorthin einen Ausflug gemacht habe.
Kommt vom Land, wirbt und kämpft für die ländlichen Regionen. Enrico Komning auf Listenplatz 2 in Mecklenburg-Vorpommern. Und mit ihrer Hilfe, ergo ihrer Stimme, am 26.09. auch wieder Mitglied des nächsten Deutschen Bundestages. Er tritt ein für Deutschland, aber normal. So wie der AfD-Landessprecher und Spitzenkandidat live Erik Holm, den wir jetzt kennenlernen in 7 Tage Deutschland. Er will mit der AfD stärkste Kraft werden, hat er meiner Kollegin Mary Kahn verraten.
In Mecklenburg-Vorpommern hatten wir ja 2013 schon 5,6% bei der Bundestagswahl. Also wenn es nach uns gegangen wäre, wären wir damals schon in den Bundestag eingezogen. Bundesweit hat es damals nicht ganz geklappt, obwohl wir dicht dran waren. Also die Entwicklung war schon rasant. Ich glaube, das gab es bei keiner anderen Partei so schnell. Insofern war mir auch nach der Bundestagswahl 2013 nicht bange und mir war klar, das ist eine Partei, die hat so viele Alleinstellungsmerkmale und ist so wichtig, weil ja auch, und das ist vielleicht so ein Hauptgrund, warum sich die AfD letzten Endes gegründet hat, weil die CDU ja so weit nach links gerutscht ist, dass das bürgerliche konservative Spektrum gar nicht mehr abgedeckt wurde durch die Union. Das war letzten Endes wahrscheinlich der Auslöser, dass es die AfD gegeben hat. Und eigentlich war mir auch klar, dass diese Partei erfolgreich sein kann und muss.
Sie werden jetzt wahrscheinlich ein zweites Mal auch in den Deutschen Bundestag einziehen. Haben Sie denn das ein oder andere Highlight aus der letzten Legislatur, das Sie heute mit uns teilen möchten?
Ja, es gibt eigentlich ja Highlights nicht in dem Sinne, dass unsere Anträge durchgegangen wären. Das wäre eigentlich das schönste Erlebnis gewesen. Oder wir hätten einen Vizepräsidenten bekommen. Schon darüber hätten wir uns ja gefreut, obwohl der uns ja eigentlich sogar zugestanden hätte. Aber unsere sogenannten demokratischen Parteien waren an der Stelle nicht so sehr demokratisch und haben gesagt, nö, die von der AfD wollen wir nicht, egal welcher Kandidat. Wir haben ja einige aufgestellt, alles honorige Leute. Das war natürlich traurig mit anzusehen. Wir haben viel bewegt. Also ich glaube schon, wenn man so will, das Highlight war, dass da Leben in die Bude gekommen ist, das will ich mal nennen. So, das haben uns hinterher vorgehalten, hat natürlich auch viele andere gesagt, auch die Saaldiener, die sagen, jetzt ist hier wieder endlich Action, man schläft nicht mehr ein, jetzt gibt's endlich wieder echte Kontroversen. Ich glaube, das ist so wichtig auch gewesen, weil sich die anderen Parteien in vielen Fragen schon immer so einig waren und das war alles so Larifari dahin gefloskelt und jetzt ist plötzlich ein anderer Wind eingezogen und das ist bitter nötig, dass also auch die ganze Meinungspalette der Bürger auch im Parlament abgebildet wird. Und das gefällt den anderen nicht, aber uns umso mehr, weil es eben, glaube ich, wichtig ist, dass auch solche Meinungen, die diametral den anderen oftmals gegenübersteht, im Parlament vorkommen.
Sie haben es ja auch gerade erwähnt, also der Gegenwind von den anderen Parteien ist ja sehr stark und vor allem kann man ja auch in den Plenarien sehen, dass da oftmals auch wirklich sehr ja, abfällige Kommentare von den anderen Abgeordneten kommen. Wie geht man denn damit um? Also, oder wie sind Sie 2017 damit umgegangen, wo Sie das erste Mal gemerkt haben, oh, da herrscht doch ein rauer Wind im Plenarsaal?
Ich sag mal so, wir haben es ja von der Pike auf gelernt seit 2013. Deswegen konnten wir uns lange daran gewöhnen, dass es so ist, dass dieser Ton sehr, sehr rau ist, der uns ja immer zugeschrieben wird. Aber ich finde, wir haben wirklich sehr, sehr sachlich meistens argumentiert. Natürlich haben wir auch mal polemisch auf den Putz gekloppt. Das gehört ja mit dazu. Aber dieses Hauen unter die Gürtellinie, das habe ich eigentlich eher bei den anderen erlebt. Ein ganz schlimmer Fall war der Herr Kaas, Johannes Kaas. Gerade habe ich gerade gelesen, ist Ehrenmitglied der Parlamentarischen Gesellschaft geworden, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das ist ja einer, der nun wirklich immer gegen Schienbein getreten hat. Und ich habe ja nichts gegen kontroverse Argumente und das kann auch mal ein bisschen deftiger sein. Aber unter der Gürtellinie, finde ich, geht gar nicht. Das lasse ich persönlich weg. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die anderen da auch ein bisschen fairer mit uns umgehen.
Ich hätte es ja eingangs erwähnt, wir stehen ja mitten im Wahlkampf. Dennoch sind Sie ja auch gleichzeitig ein Mensch. Und,
ja. Ich hoffe.
auch... was machen Sie denn, um sich ab und zu mal etwas Entspannung zu gönnen?
Ich gehe schlafen nachts, meist zu kurz, aber es ist wirklich dummerweise so, dass man sehr, sehr wenig Zeit hat. Gerade jetzt so in Wahlkampfzeiten ist es echt schwierig. Ich habe ja auch eine Funktion ehrenamtlich im Land Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin ja Landessprecher und auch da immer im Einsatz. Deswegen ist die Zeit wirklich knapp. Also ich habe früher sogar noch Sport gemacht, also bin laufen gegangen. Das schaffe ich im Moment leider überhaupt nicht. Aber zum Glück bleibt ein bisschen Freizeit und das nutze ich natürlich für die Familie. Drei kleine Kinder, die machen natürlich immer Wirbel. Und da bin ich froh, wenn wir Gelegenheit haben, mal zusammen auch was zu machen, mal am Wochenende. Neulich waren wir Kanu fahren, bei uns auf der Warnow. Wir haben eine herrliche Gegend, kann ich nur empfehlen. Ne? Kommen ja auch schon viele Urlauber zu uns. Das ist herrlich, wenn man sich wirklich mal ein paar Stunden nimmt und dann bei uns durch die Wald- und Wiesenlandschaft fährt mit so einem Kanu. Das ist natürlich, man tankt wirklich schnell auf, man merkt es richtig, aber dennoch, die Zeit ist leider doch sehr, sehr knapp.
Noch zum Abschluss, Sie sind ja Landesvorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, das haben Sie eben auch kurz schon erwähnt. Was wünschen Sie sich denn für die nächsten Wochen?
Wir haben ja Bundestags- und Landtagswahl, bei uns sind auch Landtagswahlen am 26. September. Wir haben in der letzten Umfrage in Vorpommern bereits die Meinungsführerschaft sozusagen übernommen. Da stehen wir jetzt mit 24% als stärkste Kraft da. In Mecklenburg müssen wir noch ein bisschen nachholen. Aber es sieht schon mal ganz gut aus, dass wir wieder ein gutes Ergebnis einfahren können. Und wenn wir alle dafür richtig Ballett machen und klar machen, dass es die AfD braucht, sowohl in Schwerin als auch in Berlin, dann, glaube ich, kriegen wir das auch gut hin.
Zwei Bundestagskandidaten für Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm und Enrico Komning. Nur zwei von unendlich vielen guten Gründen, am 26.09. alle Stimmen der AfD zu geben. Und denken Sie bitte in Mecklenburg-Vorpommern dran, Sie haben es gerade schon gehört, da wird neben dem Bundestag auch noch ein neues Landesparlament gewählt. Da sind Sie in der Wahlkabine erst durch, wenn Sie 4 Stimmen abgegeben haben. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Sie wissen es, wir sind immer für Sie da. Rufen Sie uns an unter 030 439 70765, schicken Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die gleiche Nummer oder nehmen Sie Kontakt per Telegram auf. Alle Links stellen wir noch einmal in die Beschreibung dieses Podcasts. Eine ganz besonders bemerkenswerte Nachricht hat uns in dieser Woche bei WhatsApp erreicht von einem langjährigen Flugkapitän, der sich sehr intensiv mit der sogenannten Klimarettung auseinandersetzt, die uns die Grünen ja Land auf, Land ab auf den Wahlplakaten versprechen.
Sehr geehrte Frau Dr. Weidel, sehr geehrter Herr Rupalla, mit großem Interesse verfolge ich den Wahlkampf und bin als ehemaliger CSU-Wähler längst davon überzeugt, dass die AfD die bessere Alternative ist. Entsprechend werde ich am 26.09. meine beiden Kreuze setzen. In den letzten Jahren habe ich mich vor allem mit den großen Themen Klima, Migration und der damit verbundenen eingewanderten Kriminalität und auch der Corona-Politik auseinandergesetzt und intensiv recherchiert. Mir ist aufgefallen, dass die AfD beim Thema Klima zwar die richtigen Argumente hat, diese jedoch wenig wählerwirksam darstellt. Zahlen können in diesem Fall recht wirksam sein. Das hauptsächlich von den Grünen zur Rettung des Weltklimas geforderte Tempolimit würde knapp 2 Millionen Tonnen CO2 im Jahr einsparen in 30 Jahren, also ca. 60 Millionen Tonnen. Afrikas Bevölkerung wächst nach Angaben der UN in den nächsten 30 Jahren, also bis zum Jahre 2050, um weitere ca. 1,1 Milliarden Menschen. Der mittlere CO2-Fußabdruck eines Afrikaners beträgt ca. 3,5 Tonnen pro Jahr. Das macht im Mittel in den nächsten 30 Jahren mehr als 52 Milliarden Tonnen zusätzlich zum heutigen CO2-Ausstoß in Afrika. Das ist ein Faktor von fast 1000 im Vergleich zum geforderten Tempolimit. Die Grünen, wie auch die anderen sogenannten etablierten Parteien, haben meines Wissens kein Konzept, um dieser drohenden, katastrophalen Überbevölkerung Einhalt zu gebieten. Das sind nur zwei Beispiele, die meines Erachtens den durch die Medien verängstigten Wähler zum Aufwachen bringen könnte und sich für die Alternative für Deutschland zu entscheiden. Zu meiner Person. Ich heiße Michael Simon, bin 59 Jahre alt und bin seit 2002 Flugkapitän. Zuerst bei Germania und Air Berlin. Seit 2016 fliege ich ausschließlich für das Management von Rosneft. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen einige Argumentationshilfen geben konnte und hoffe auf einen maximalen Wahlerfolg der AfD. Beste Grüße.
Der Mann weiß ganz genau, wen er wählt, und er weiß auch, warum. Eine sehr, sehr gute Frage. Wen wählen Sie und warum? Da freue ich mich jetzt bis zum nächsten Freitag auf Ihre Nachricht. Auf unserem Anrufbeantworter, bei WhatsApp oder bei Telegram. 030 439 70765. Bitte immer als Sprachnachricht. Alles andere kann man hier bei uns im Podcast ganz schlecht hören. Wen wählen Sie und warum? 030 439 70765. Ich bin Detlef Rier im AfD-Hauptstadtstudio. Freue mich jetzt auf Ihre Anrufe. Danke sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen gute 7 Tage. Bis nächste Woche.